Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 374.
Deutschlandradio Kultur. Deutschlandrundfahrt.
Wenn ich irgendwo zu Besuch bin oder im Urlaub bin, dann guckt man auch gerne mal hinter die Kulissen. Und ich habe eigentlich Verständnis, wenn jemand hier durchgeht und Bruno Taut auf den Spuren ist, dass er mal reingucken will, wie die Ureinwohner hier noch leben.
Bruno Taut war ja auch ganz enttäuscht, als die ersten Mieter hier einzogen. Und er hatte ja nicht vorgeschrieben, aber zumindest sich vorgestellt, dass jetzt nach den Berliner Mietskasernen endlich Luft und Licht in die Räume reinkommt. Und dann haben sich die Mieter das alles mit Gardinen zugehängt.
Wohnen im Denkmal. Die Siedlungen der Berliner Moderne. Eine Deutschlandrundfahrt mit Stefanie Müller-Frank.
Es muss ein trüber Wintermorgen gewesen sein, als Bruno Taut auf die Idee kam, seinen Häusern diese kräftigen Farben zu geben. Erst ein Weiß, dann ein Gelb und dann dieses kräftige Ochsenblutrot. Nur, dass die Vorgärten noch eingemottet sind, Bäume und Ligusterhecken von Raureif überzogen. Wäre es Frühjahr und sie stünden in Blüte, ihr Schmuck wäre prächtig. Jede Straße eine andere Baumart, jede Häuserzeile ein eigener Farbenrausch. Und die gesamte Hufeisensiedlung in Britz von einem Blütenkranz umspannt. Zierkirschen in der Onkel-Bräsig-Straße, Birken in der Jochen-Nüßler-Straße. Birken? Streng genommen sind das die falschen Bäume, nachträglich gepflanzt. Ursprünglich war die Jochen-Nüßler-Straße nämlich die Straße der Ebereschen. Und dass jemand freiwillig seinen blühenden Baum im Vorgarten gegen einen Parkplatz eintauschen könnte, damit hat Bruno Taut wohl auch nicht gerechnet. Zu einer Zeit, als man üblicherweise noch mit der Pferdekutsche vorfuhr. Heute verbietet es der Denkmalschutz den Bewohnern der Hufeisensiedlung, ihre Vorgärten zu asphaltieren. Und wer auszieht, muss seinen Parkplatz rückbauen und wieder grün anpflanzen. Vielleicht kehren damit ja auch die Obstbäume zurück.
Nummer 7. Schön sind, ach, da ist er.
Luise Reutering 7 im Berliner Stadtteil Britz. Katrin Lesser drückt auf den Klingelknopf. Keine 5 Minuten zu Fuß sind es von ihrem Haus durch die Siedlung bis ins Herz des Hufeisens. Hier lebt Helga Schönfeld in einer 2,5-Zimmer-Wohnung seit 1928. Aus dieser Zeit hat die Rentnerin noch ein paar Fotos und Zeitungsausschnitte gefunden, die sie für Katrin Lesser rausgelegt hat.
Ja, ich setze mich denn doch aufs Sofa. Sie können den haben, das ist nur mein Fernsehsessel.
Denn Lesser ist Gartenarchitektin und hat den Auftrag zu rekonstruieren, wie die Hufeisensiedlung ursprünglich einmal bepflanzt war. Wo welcher Baum stand, wo Sträucher, Hecken oder Beete angelegt wurden, wo Rasen gepflanzt war. All das wurde einmal genau festgelegt, aber ein alter Plan aus den 20ern existiert nicht mehr. Also lässt sich Katrin Lesser erzählen, wie es damals hier aussah.
Weil ich das nicht sortiert habe, nach Jahrgang hätte ich beinahe gesagt. Nicht?
Helga Schönfeld bittet in die Wohnstube und holt ein Album aus der schweren, dunklen Schrankwand, während ihre 2 Wellensittiche munter weiterplappern. Der erste Zeitungsausschnitt ist von 1926 und zeigt ein Schwarz-Weiß-Foto der Hufeisensiedlung aus der Vogelperspektive. Allerdings nur den innersten Gebäudering des Hufeisens mit der Grünanlage in seiner Mitte. Sämtliche Querstraßen mit den Einfamilienhäusern fehlen noch.
Und zu der Zeit hier sind Sie ungefähr auch hier eingezogen?
Nee, noch viel eher.
Noch viel eher.
Als meine Eltern einzogen, war der Hufeisenbau und im Bau von den Seitenstraßen keine Spur. Also es war Baustelle. Und die ersten 3 Häuser, die Hausnummern 3, 5, 7, 9, die sollen bezugsfertig gewesen sein. Meine Eltern sind in diese Nummer 7 hier am 1. November 26 eingezogen.
Wer in der Hufeisensiedlung eine Wohnung bekam, durfte sich glücklich schätzen. Raus aus den grauen Mietskasernen und dunklen Hinterhöfen in eine Wohnung mit Heizung, eigenem Bad, großem Balkon, viel Licht, einem Blick ins Grüne und im Parterre sogar mit eigenem Garten. Mehr als 1000 Wohnungen für die arbeitende Bevölkerung entstanden hier in Britz zwischen 1925 und 1930 unter der Regie von Bruno Taut und Martin Wagner. Zusammen mit den 5 weiteren Siedlungen der Berliner Moderne, die die UNESCO im Juli 2008 zum Welterbe ernannt hat, wurden sie zum Inbegriff eines neuen sozialen Wohnungsbaus.
Und wie war das damals? Also haben Sie da auch viel auf der Straße gespielt? Sie waren ja dann als Kind hier.
Das war natürlich ein Paradies hier. Die Straßen, alle asphaltiert. Da kam eine Bekannte über die Freundschaft meiner Mutter aus Köpenick extra hierher, damit wir Rollschuh gelaufen sind. Das war also die reinste Bahn hier. Wir haben auf den Straßen gespielt und störte kein Auto.
Ihr Vater, sagt Helga Schönfeld und tippt mit dem Finger auf ein Foto, das eine penibel gezogene Pflanzreihe zeigt, war allerdings gar nicht begeistert, als das junge Ehepaar diese Parterre-Wohnung zugeteilt bekam. Denn ein Garten war damals ja nicht zum Kaffeetrinken oder Grillen gedacht, sondern ein Nutzgarten mit strengen Auflagen für die Mieter. Hecken schneiden, Beete anlegen, Obstbäume pflanzen. Selbst die Balkonbepflanzung war genau vorgegeben.
Und jede Parterre-Wohnung hatte einen Garten.
Ich darf Sie verbessern. Er hat. Wir haben ihn immer noch, den Garten. Das ist ja geblieben.
Ja, ja. Der gehört immer zu den Parterre-Wohnungen,
ja,
sozusagen.
Ja, den Parterre-Mieter. Und wir hatten also am Anfang, oder Entschuldigung, meine Eltern natürlich, die Auflage, diese Gartenteile, wie haben Sie gesagt, parkähnlich zu pflegen. Das heißt, es waren Pflichtbäume, ein Apfelbaum und 2 Kirschbäume. Die Kirschbäume sehr weit unten zum Parkweg hin. In der Blütezeit war das natürlich ein Blütenkranz im Hufeisen. Und da durfte kein weiterer Obstbaum und nicht gepflanzt werden. Das sollte eben dieser Einheitsstil, möchte ich jetzt mal sagen, sollte bleiben.
Erst im Krieg wurde darauf nicht mehr so streng geachtet, erzählt die Rentnerin. Da hat man Kartoffeln, Kohl und Mohrrüben angebaut. Gemeinsam umschließen die Mietergärten eine ovale Rasenfläche, in deren Mitte wiederum ein kleiner, hufeisenförmiger Teich mit hohen Weiden liegt. Er soll Bruno Taut auf die Idee gebracht haben, die Siedlung in Form eines Hufeisens anzulegen.
Ja, das ist nur der Blick ins Hufeisen. Jetzt durch die kahlen Bäume kann man die Rundung auch sehr schön sehen. Ist das doch alles.
Aber Sie haben ja sehr vorbildlich hier Obstbäume stehen.
Ja, ich habe also noch an der korrekten Stelle den großen Apfelbaum. Was eben fehlt, sind unten die Kirschen.
Ja, das wäre sehr schön, wenn die wieder nachgepflanzt werden würden. Ja.
Also ich würde mich zum Ernten nicht mehr in meinem Alter nach einem Kirschbaum sehnen.
Nach Weltkrieg und Revolution herrschte hier eine Aufbruchsstimmung, die mit Händen zu greifen war und alle Bereiche erfasste. Von der Kunst und dem Film über Architektur und Wissenschaft. Der Stummfilm feierte seine Geburtsstunde als Massenmedium. Dass sich namhafte Architekten dem Massenwohnungsbau zuwandten, das war etwas sensationell Neues. Bezahlbaren Wohnraum für Werktätige und Lohnabhängige zu schaffen, mit hygienischen Mindeststandards und zudem ästhetisch ansprechend, diese kühne Kombination hat wohl auch die UNESCO-Kommission überzeugt. Zumal auf der Welterbeliste bis dato keine Wohnsiedlungen vertreten gewesen waren. Die Mieter selbst waren und sind dagegen nicht so leicht zu gewinnen.
Als wir hier ereilt wurden mit der Information, dass die Häuser alle rekonstruiert werden und denkmalgerecht wiederhergestellt wurden, brach hier große Panik aus in der Gegend. Und die Leute, es war eine Wanderungsbewegung, sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Also es gab keinen Tag, wo nicht Straßen gesperrt waren, wo immer wieder Umzugswagen vor der Tür standen. Also es war hier ein reges Kommen und Gehen.
Claudia Peres nickt, als sie die Musterwohnung in der Karl-Legin-Siedlung im Berliner Prenzlauer Berg betritt. Sie wohnt heute 2 Häuser weiter. Aber aufgewachsen ist sie hier im Haus, in der Sottgestraße 13, in einer 2-Zimmer-Wohnung wie dieser. Auf 55 Quadratmetern, mit ihren Eltern und der Schwester. Die Immobiliengesellschaft, der die Karl-Legin-Siedlung heute gehört, hat die 2 Zimmer als Gästewohnung für ihre Mieter im Originalzustand wieder herrichten lassen. samt der ursprünglichen Wandfarbe. Also einem dunklen Rot, dem berühmten Tautschen Ochsenblutrot im Wohnzimmer und einem hellen Grün im Schlafzimmer. Nicht an einer Wand, sondern im gesamten Zimmer. Nur die Decke ist ausgespart.
Die Vorstellung war, dass zum Beispiel, wenn hier die Sonne im Westen untergeht, dass das hier dann mit diesem roten Ton eine sehr farbige und warme Raumstimmung gibt im Sonnenuntergang, dass hier drüben, wo das Schlafzimmer ist, die Sonne aufgeht.
Jörg Haspel ist Landeskonservator von Berlin. Und dass die Siedlungen der Moderne heute auf der Welterbeliste stehen, ist zu großen Teilen sein Verdienst. Hier lässt sich gut nachempfinden, wie Bruno Taut sich das Bauen und vor allem das Leben mit Farben gedacht hat. Auch wenn uns das heute gewöhnungsbedürftig erscheint. Wobei, auch für die Zeitgenossen war das wohl nicht selbstverständlich. So soll in Mietverträgen aus den 20ern ein Passus enthalten gewesen sein, doch bitte keine Tapeten oder Bilder anzubringen. Jörg Haspel bezweifelt das.
Die Farbe sollte ja im Grunde genommen mitentbehrlich machen, den Wandschmuck, den Pomp, der sich in den Wohnungen befand, zu einer neuen Wohnkultur zu kommen, zu einer ganz modernen Gestaltung und dadurch der Versuch sozusagen an der Architektur direkt zu gestalten und diese nicht mit Schmuckstücken aufzuwerten, sondern zu sagen, die Wand ist genug. Es gab aber kein Bilderverbot etwa in den Wohnungen und es gibt namhafte Gebäude, die natürlich auch einen Wandschmuck und Bildschmuck haben.
Verboten oder nicht, von der Hand zu weisen ist wohl kaum, dass der Architekt ganz genaue Vorstellungen hatte, was den Geschmack der Mieter betraf. Der allerdings war noch äußerst entwicklungsbedürftig, wie er schnell feststellen musste.
Bruno Taut war ja auch ganz enttäuscht, als die ersten Mieter hier einzogen. Und er hatte ja nicht vorgeschrieben, aber zumindest sich vorgestellt, dass jetzt nach den Berliner Mietskasernen endlich Luft und Licht in die Räume reinkommt. Und dann haben sich die Mieter das alles mit Gardinen zugehängt. Und er war ziemlich, ziemlich entrüstet darüber. Und dass Hirschgeweihe in den Loggias hingen und so. Und der neue Mensch war für ihn erstmal sozusagen nicht geboren mit seiner Wohnung, glaube ich.
Und sie haben überall den Freisitz, also den Balkon hier als Loggia ausgebildet. Das waren Qualitäten, die sicher dem gängigen Mietskasernenstandard weit überlegen waren und die auch dem zeitgenössischen Wohnungsbau in vielen deutschen oder europäischen Städten voraus waren.
Und der Balkon ist nicht nur ein besserer Abstellraum, sondern groß genug, um hier mit der ganzen Familie zu sitzen und den freien Blick zu genießen. Erst ins Grüne und dann auch ins Blaue.
Wenn man auf dieser Loggia steht und man guckt morgens, guckt hier drüben auf diese blaue Farbe, die sich dann sozusagen in dem Himmel erweitert. Man denkt, das ist ein unendlicher Horizont hier. Genau, also gerade in diesem blauen Block. Es ist unwahrscheinlich schön.
In der Gartenstadt Falkenberg verfügt jede Wohnung über einen eigenen Garten, der es den Siedlungsbewohnern ermöglichen sollte, sich selbst mit Obst und Gemüse zu versorgen. Der renommierte Gartenarchitekt Ludwig Lesser entwarf sogar eigene Vorschlagslisten und klärte die Bewohner darüber auf, welche Bäume und Beete am besten für die Selbstversorgung geeignet seien. Über den niedrigen Gartenzaun hinweg grüßt ein Nachbar, Thomas Hoch. Und da es noch was zu besprechen, aber keine Kneipe in Falkenberg gibt, setzen sie sich in Rasukats Küche auf eine Tasse Tee zusammen. Es wird gemütlich in der Küche von Max Rasukat. Wie früher scherzt der 63-Jährige, während er Tee einschenkt.
Früher war es so, da kannte man wirklich jeden.
Aber das ist das Schöne hier in der Siedlung, nicht? Dass durch den Austausch zwischen Jung und Alt man gut eingebettet ist.
Die beiden Männer versuchen, das genossenschaftliche Gemeinschaftsprinzip hochzuhalten. Auch wenn sich natürlich vieles geändert hat seit den Gründerjahren. 1913 ist Rasukats Großvater aus einem Hinterhof in Neukölln in die Gartenstadt gezogen. Was seine Familie vielleicht über die zwei Weltkriege gebracht hat. Denn damals glich die Gartenstadt mehr einem Bauernhof. Klar hatten die Großeltern Viehzeug, erzählt Rasukat. Hühner, Kaninchen, Tauben und sogar eine Ziege. Und das hat dementsprechend gerochen.
Das war nach 45 wichtig. Und ich kann mich erinnern, das war 49, war ein strenger Winter. Und da hat meine Mutter und mein Vater die Hühner mit in die Wohnung genommen, dass die nicht erfrieren. Ja. Und die Hühner sind in der Küche spazieren gegangen.
Heute geht es hier unspektakulärer zu. Aber Touristen, die auf den Spuren von Bruno Taut durch die Gartenstadt Falkenberg streifen, werfen trotzdem gerne mal einen verstohlenen Blick durch die Fenster. Und wenn Max Rasukat gerade Zeit hat, dann lädt er sie auch mal ein, bei ihm in die Küche zu gucken.
Die Japaner, die hier waren, das war natürlich für die eine ganz große Sache. Die haben so in den Kühlschrank geguckt, haben sich dann tausendmal bedankt und haben eine Packung Trockenfische gelassen.
1920 hatte Berlin bereits 3,8 Millionen Einwohner und galt damit hinter New York und London als die bevölkerungsreichste Stadt der Welt. Genossenschaftliche, städtische und gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften wurden gegründet. Oxforder Straße 4, Berlin-Wedding. Eva Sachs steht in Kittelschürze hinter der Ladentheke des Konsums in der Siedlung Schillerpark, dem ersten baugenossenschaftlichen Wohnprojekt innerhalb Berlins. Seit 4.30 Uhr ist sie auf den Beinen. Schließlich bringt der Bäcker dann schon die Schrippen. Um 7 Uhr öffnet Eva Sachs den Laden. Aber es gibt auch Kunden, die nicht so lange warten wollen. Die ältere Dame zieht ergeben die Schultern hoch und streift ihre Schürze glatt. Dann macht sie eben schon um 6 auf.
Ich habe hier einen speziellen Freund. Und wenn der reinkommt, der kriegt nicht den Mund auf. Dann sage ich schon von vornherein, guten Tag, bitte, danke. Da ist nichts zu wollen. Und seine Mutter hat schon bei uns eingekauft, ja.
1930, nachdem alle 303 Wohnungen der Siedlung Schillerpark fertiggestellt waren, entstand auch ein eigenes Waschhaus, ein eigener Siedlungskindergarten sowie ein von der Genossenschaft geleiteter Konsumladen. Eva Sachs hat den Laden 1961 gemeinsam mit ihrem Mann erworben. Seitdem wohnt das Ehepaar nebenan. Ihre Kunden kennt sie selbstverständlich alle mit Namen.
Wir haben hier eine 95-jährige Kundin und da gehen wir einmal in der Woche und bringen ihr hin, was sie haben möchte. Oder wenn ich denn mal so Kartoffelsalat mache oder mal Sülze koche, dann kriegt sie was ab. Wie eben überall, gibt überall so eine und solche.
Mehr als die Hälfte der Bewohner in der Siedlung Schillerpark sind heute über 60. Das Ehepaar Sachs ist sogar schon über 70. Eva Sachs würde eigentlich gerne in den Ruhestand gehen. Aber es findet sich kein Nachfolger für den Konsum.
Mein Mann und ich machen jetzt alleine und unsere alten Kunden sterben alle weg. Und die jungen Leute, die kommen nur, wenn sie mal was vergessen haben, sage ich ganz ehrlich, so wie es ist. Und wie wir hier angefangen haben, war der Laden sehr gut. Aber wir sind ja jetzt auch schon etliche Jahre in dem Alter, wo andere überhaupt nicht mehr arbeiten. Aber mein Mann kann nicht aufhören und ich glaube, ich würde gerne lieber gestern wie morgen aufhören. Aber mein Mann ist nicht zu bewegen und da machen wir eben so lange, wie wir können.
Der nächste Supermarkt liegt 10 Minuten entfernt. Viele Bewohner leben seit Generationen hier in der Siedlung und wollen auch nicht mehr wegziehen. So verfügt die Siedlung Schillerpark heute nicht nur über einen eigenen Kindergarten, sondern auch über eine Alten-WG. Es dürfte wohl eine knappe Woche dauern, wollte man sich alle 6 Siedlungen der Berliner Moderne hintereinander anschauen. Die Gartenstadt Falkenberg, die Siedlung Schillerpark, die Hufeisensiedlung, die Wohnstadt Karl-Legin, die Weiße Stadt und die Ringsiedlung Siemensstadt. Seit sie im Juli 2008 zum Welterbe ernannt wurden, fragen Besucher aus aller Welt nach den Siedlungen aus den 20ern. Denn oft finden sie erst gar nicht hin. Der Verein der Freunde und Förderer der Hufeisensiedlung will das jetzt ändern.
Also ich hatte hier so ein wenig die Idee, ein Haus dieser Siedlung zu einem Museum und zu einer Begegnungsstätte innerhalb der Siedlung umzubauen, beziehungsweise es absolut originalgetreu wiederherzustellen, ein Anschauungsobjekt für die Leute, die sich hier denkmalgerecht wieder einrichten wollen, beziehungsweise die eben denkmalgerecht das Haus sanieren wollen.
Einen Kaffee, einen Tee?
Auch einen Tee gerne.
Christoph Jenschke ist Vorsitzender des Vereins. Der Rechtsanwalt und Vater von 4 Kindern lebt selbst in der Hufeisensiedlung. Er schaut kurz bei Katrin Lesser auf eine Tasse Tee vorbei. Auch die Gartenarchitektin ist Mitglied im Verein, um noch einige Ideen mit ihr zu besprechen. Auslöser für die Vereinsgründung vor gut einem Jahr war eine Veranstaltung, die einige Bewohner einberufen hatten, um sich gegen den Denkmalschutz zu wehren und ihre Plastikfenster zu behalten.
Es waren eigentlich nur 3 oder 4 Einzeleigentümer und man versuchte ein wenig politisch sozusagen Rückenstärkung zu bekommen von der Bewohnerschaft.
An diesem Abend aber stellte sich heraus, dass es durchaus auch Bewohner in der Hufeisensiedlung gibt, die das Wohnen im Denkmal sehr schätzen, erzählt Katrin Lesser. Gerade die jungen Familien, die in den letzten Jahren hergezogen sind.
Und ich bin da auch nach vorne ans Mikrofon gegangen und habe auch eben für den Denkmalschutz Stellung bezogen. Und habe dann gemerkt, es war sehr voll in der Aula, dass aber bestimmt 50% eben so gegen und 50% aber doch auch für den Denkmalschutz plädiert hatten. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben uns überlegt, was kann man tun. Und wir haben dann den Verein gegründet, nicht weil wir als Denkmalpolizei auftreten wollen, das überhaupt nicht, sondern weil wir einfach die Menschen, die hier leben, informieren und denken, dass sie dann dadurch vielleicht mehr Gefühl dafür entwickeln und vielleicht dann auch entsprechend die Sanierungen dann durchziehen.
Die 679 Häuser der Hufeisensiedlung werden in Zukunft ebenso viele Eigentümer haben. Sie stehen nämlich zum Verkauf. Ungefähr die Hälfte sind schon von der GEHAG in neue Hände gewechselt. Damit die Einheitlichkeit der Siedlung trotzdem erhalten bleibt und auch die Details, die in den Häusern noch original erhalten sind, wie alte Holzkastenfenster, Lichtschalter oder Fensteroliven, beim Renovieren nicht aus Unwissenheit beseitigt werden, will der Verein für die Bewohner eine Datenbank im Internet einrichten.
Es ist sehr schwer für die einzelnen jetzt Neueigentümer sozusagen, die ihre Häuser renovieren oder auch Alteigentümer, die Renovierungsmaßnahmen vornehmen wollen, an die Unterlagen zum Originalstatus des Ganzen zu kommen. Es gibt eben nur ganz wenige Exemplare von diesen Gutachten und es ist sehr schwer, daran zu kommen. Die werden sehr ungern nur herausgegeben. Also wir haben es so erlebt, dass wir also mehrere Wochen auf die Unterlagen für die Originalfarben an den Fenstern und den Türen zum Beispiel gewartet haben. Und eben das soll diese Datenbank einfach vereinfachen.
Im Haus von Katrin Lesser lässt sich gut nachempfinden, wie sich das Wohnen in den 20ern angefühlt haben muss. Türen, Klinken, Einbauten und Fenstergriffe sind noch von damals. Es hängen keine Bilder an den Wänden und keine Vorhänge vor den Fenstern, sodass das Sonnenlicht einmal quer durch Wohnzimmer und Esszimmer fluten kann. Die Fensterrahmen leuchten in Gelb, Hellblau und Schwarz und geben den Blick frei ins Grüne.
Morgen von Westen her länger andauernder Regen bei 3 bis 9 Grad.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Was bleibt, ist die Kultur.
Ländersache Kultur. Die Kulturpolitik der Bundesländer.
Herzlich willkommen zum Länderreport. Am Mikrofon ist Julius Stucke. Rein zahlenmäßig könnte man meinen, Hamburg tut sehr viel für die Kultur. Pro Einwohner gibt man dort am meisten aus. Allerdings spielt bei diesen Zahlen das teure Projekt Elbphilharmonie eine nicht unwesentliche Rolle.
Ende September 2010. Die Stadt muss sparen. Auch beim kleinsten Etat bei der Kultur. Doch anstatt überall ein bisschen zu kürzen, trifft es 3 Institutionen besonders. Das auf hamburgische Kulturgeschichte spezialisierte Altonaer Museum soll geschlossen werden. Die öffentlichen Bücherhallen müssen 1,5 Millionen Euro einsparen und Standorte schließen. Dem Schauspielhaus kürzt der Senat die Hälfte des künstlerischen Etats. Der ehemalige Innensenator Christoph Ahlhaus setzt ganz eigene Prioritäten.
Ich habe als Bürgermeister entschieden, dass das Polizeiorchester erhalten bleibt. Punkt.
Mit Karin von Welk kommt 2004 eine Kunst- und Kulturexpertin an die Elbe.
Das Versöhnen von Menschen für gemeinsame Projekte ist eigentlich eine wichtige Aufgabe, die ich jetzt auch erfülle als Generalsekretärin der Kulturstiftung der Länder. Da habe ich ziemlich viel Erfahrung und das werde ich hier, hoffe ich, doch auch in Hamburg hinkriegen.
Von Welk bleibt immerhin 6 Jahre im Amt. Das Verhältnis zwischen Kulturpolitik und Kulturschaffenden verbessert sich. Die Elbphilharmonie, deren Bau seit 2007 immer wieder und nach wie vor zu Problemen führt. Das einstige Prestigeprojekt entwickelt sich immer mehr zum Debakel. Die Kosten explodieren, die Eröffnung rückt in immer weitere Ferne. Karin von Welk ist machtlos, räumt bereits im Juni 2008 ein.
Der aktuelle Verzug auf der Baustelle beläuft sich mittlerweile auf 14 Wochen. Das sind ja immerhin 3,5 Monate. Und damit steht für mich fest, dass es nicht mehr verantwortbar ist, weiterhin auf eine Eröffnung zur Saison 2010-2011 zu planen.
Derzeit liegen die Kosten bei 323 Millionen Euro. 14 Monate Bauverzögerung, Eröffnung vielleicht 2014.
Von Hamburg kommen wir nach Rheinland-Pfalz. Dort ist Kulturpolitik zum großen Teil Politik für ländliche Regionen. Mit Ausnahme von Mainz als Teil des Ballungsraumes Rhein-Main geht es zwischen Pfälzerwald und Eifel, zwischen Westerwald und Moseltal vor allem darum, Kultur in der Fläche zu ermöglichen. Und dabei hat die Landespolitik immer auch den Tourismus im Blick.
Also wir sind schon, haben uns sogar selber schon dabei ertappt, dass wir überlegt haben, an welchen Orten wir denn jetzt hier irgendwie eine Leiche deponieren können. Die Landschaft reizt einen ein bisschen dazu, da zu fantasieren, finde ich, und all diese Einsamkeit auch.
Zwei Krimi-Touristinnen aus Hamburg sitzen bei Kaffee und Kuchen im Café Sherlock im Eifelstädtchen Hillesheim. Es sind die Eifel-Krimis des Bestseller-Autors Jacques Berndorf, die sie in diese einsame Gegend in den äußersten Westen der Republik gelockt haben.
Die Leute liefen mit den Romanen hier durch die Gegend, durch die Orte, weil die Romane alle sehr authentisch sind, die Schauplätze stimmen, die Personen, die gibt's in Realität. Und es gab dann schließlich irgendwann mal einen Eifel-Reiseführer und auf der Karte war Hillesheim also umgeben, umzingelt von Schauplätzen aus diesen Krimis.
Manfred Schmitz, Tourismusmanager in Hillesheim.
Und da war zunächst das Naheliegendste, diese mal ein bisschen aufzulisten. Wir haben den Eifel-Krimi-Wanderweg installiert in zwei Routen, der bis heute so ein richtiger Renner ist.
Eine Chance nicht nur für die Stadt Hillesheim, sondern für die ganze Eifel, glaubt die rheinland-pfälzische Kulturministerin Doris Ahnen von der SPD. Deshalb unterstützt das Land das große Krimi-Festival Tatort Eifel, das alle 2 Jahre Krimi-Autoren, Fernsehproduzenten und Verleger zusammenbringt, zu einem großen Branchentreff an verschiedenen Orten in der Eifel. Doris Ahnen.
Ein ganz besonderes Highlight ist sicher das gesamte Thema Eifel-Krimi. Ich finde, das ist richtig zu einer Marke geworden, der Regionalkrimi. Und in der Region ist es nicht nur Tatort Eifel, der alle 2 Jahre stattfindet, sondern es ist wirklich auch richtig zu einem touristischen Konzept geworden, um diese Region bekannt zu machen.
Ein Erfolg, den die rheinland-pfälzische Landesregierung auch durch die Förderung anderer Festivals in der Provinz wiederholen will. Kulturdenkmäler werden zu diesem Zweck in Szene gesetzt. Der Wormser Dom ist Kulisse für Regisseur Dieter Wedel und dessen Nibelungenfestspiele, die römischen Thermen in Trier für antikes Theater. Klöster an der Mosel bieten den Rahmen für das Mosel-Musikfestival, das Hambacher Schloss in der Pfalz für das Jazzfestival Palatia Jazz. Lange Zeit galt Rheinland-Pfalz als das Land der Rüben und Reben, dessen Kultur sich weitgehend im Weinbau und den gut 500 Burgen und Schlössern aus dem Mittelalter erschöpfte. Das Land gibt noch nicht einmal halb so viel Geld für Kultur aus wie Sachsen, bei fast gleicher Einwohnerzahl.
Wir alle stehen vor der schwierigen Aufgabe, die öffentlichen Haushalte zu konsolidieren und das trifft die Landesebene und es trifft auch die kommunale Ebene.
Es trifft auch das Theater Koblenz. Es muss wegen einiger 100.000 Euro weniger öffentlicher Mittel das Angebot einschränken. Der Koblenzer Theatermanager Michael Stein.
Konkret heißt das für das Theater Koblenz, dass wir im Bereich der Produktion im Großen Haus eine Produktion weniger anbieten werden. Für die Abonnenten und die Kundschaft insgesamt von insgesamt 13 Produktionen reduzieren wir auf 12. Konkret, wir bieten eine Oper weniger an.
Es droht eine künstlerische Abwärtsspirale. In einem Land, in dem die Theaterlandschaft ohnehin dünner ist als in anderen Bundesländern, gibt es weniger Aufführungen. Damit könnte auch das Interesse des Publikums sinken, mit der Folge, dass die Legitimation der Theater schwieriger wird. Bei all der Förderung von Sommerfestivals und der Neupräsentation jahrtausendealter Kulturgeschichte für Bildungsreisende könnte das ganz alltägliche Kulturleben zu kurz kommen. Das Stadttheater um die Ecke, die Bibliotheken und Musikschulen. Ob das Land künftig wieder vor allem als grünes Wein- und Waldland wahrgenommen wird, hängt maßgeblich von der Förderung des alltäglichen Kulturangebotes für die Bürger vor Ort ab. Nicht nur vom Blick auf die Touristen.
Die Kulturpolitik der Bundesländer. Aus Rheinland-Pfalz berichtete Ludger Fittkau und davor aus Hamburg unsere Korrespondentin Verena Herb.